Ich frage immer einen Satz. Reicht Ihre Erektion, um die Partnerin oder den Partner zu entrieren, also zu penetrieren? Das ist schon mal halbe Miete. Weil wenn die Leute sagen nein, dann ist klar, du musst du irgendwie nach vorne kommen. Wenn sie sagen ja, heißt es immer noch nicht, dass es gut ist. Es kann viele Gründe geben, warum es einer schafft und der andere nicht. Und da musst du dann abwiegen zwischen diesen zwei Gruppen. Wer kann tatsächlich vielleicht in Richtung Optimieren was suchen? Und das kann man ja auch ansprechen, tue ich auch. Und da kommen einige andere Erkrankungen dazu.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Also SD-Karten ist drin und wir diskutieren nämlich schon seit Wochen, wie wir einsteigen. Wie wir einsteigen in dieses Thema und wir haben...
Weich.
Ja, weich, welcher Einstieg, genau. Wir haben auch darüber nachgedacht, nicht... Das ist ein Thema, nicht, das wahrscheinlich auch so eine Querschnittmaterie ist, wo aber der Urologe sicher deutlich den Vorrang hat. Und wir haben kürzlich erst einen Podcast gemacht, Peter, wenn du dich erinnerst, mit dem Christian Neuhauser, Oberarzt der Neurologie. Und da haben wir geredet über Demos und Phobos, nicht, also Angst und Schrecken oder Schrecken und Angst. Und ich glaube, dass man als Mann wahrscheinlich vor wenigen Dingen Angst hat, also wir haben wahrscheinlich vor wenigen Dingen Angst, wie wir da sitzen. Vor einem Thema allerdings schon. Das ist, glaube ich, die erektile Dysfunktion, in die sich beim Peter schon, wie sie die Augen weiten. Heute unser Gast, wiederum als in der zweiten Folge und diesmal mit einem spezialisierteren Thema, Primarius Dr. Harun Fajkovic, und der Peter wird gleich die vollständigen Titel aufzählen, weil ich das Associated Professor so gern höre. Peter.
Ja, danke für die Einleitung, Oliver. Ich hab geübt. Pass auf. Primarius. Ich schaff's wirklich nicht.
Ja, ist heutzutage normal, über Primarius zu lachen. Ich weiß. Ja.
Primarius Associate Professor, Privatdozent Dr. Harun Fajkovic, MSc, FEBO, Fellow of the European Board of Urology. Was sagst
du? Ja, traumhaft.
Ja, aber ich habe dich gar nicht anschauen können dabei, weil sonst hätte ich lachen müssen. Harun Fajkovic, großartig, dass du bei uns bist zum zweiten Mal.
Danke, Oliver.
Zu einem wirklich wichtigen Thema. Und du bist jetzt ganz soft eingestiegen, um nicht weich zu sagen. Erektile Dysfunktion und meine weiten Pupillen, ja.
Ich kann euch vielleicht ein bisschen was abnehmen.
Bitte.
Von dem leichten Anstieg. Ich sag's euch, wie das läuft in einer Praxisordination und Ambulanz. Patienten kommen einmal im Jahr zum Urologen, im Idealfall. Da redet man über allen möglichen Sachen. Man schaut sich die Nieren an, man schaut sich die Prostata an, man schaut sich die Blase an, man redet über Risiko bei Steinen, Risiko bei Krebs, Risiko bei allem drum und dran. Und dann schaut man den Patienten in die Augen und er sagt, ja, super, vielen Dank, steht auf, geht raus, kommt zur Tür und dann dreht sich um. Doktor, es war halt noch was. Und du weißt ganz genau, was jetzt kommt. Du sagst, komm, zurück, setzen Sie sich hin. Wissen Sie, seit ein paar Monaten ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Kann man da was tun? Äußerst unangenehm, belastend. Und dann geht das Gespräch eigentlich ins Eingemachte. Im Prinzip war der Patient vom Anfang an da, aber es kostet sogar Überwindung. Wenn du bei einem Urologen bist, den du seit Jahren kennst, der sich bis dato immer gekümmert hat um deine Jahresuntersuchung, PSA-Werte, was auch immer dein Leiden war, kostet zur Überwindung, dass du das tatsächlich ansprichst, dass jetzt Not am Mann ist. Und dann muss man sich Zeit lassen. Vertrauen ist da, weil ansonsten wäre der Patient gar nicht da. Oder die Entscheidung, nachdem er schon fast draußen war, noch einmal sich umzudrehen und sagen, Doktor, war das noch was? Dass du das wirklich so angehst, dass mit deinem Erfolg resultiert. Und ich werde probieren, euch darzustellen, wie das in etwas so ausschaut. Zuerst einmal für den Anfang muss man ganz klar trennen Erektion vom Libido. Libido?
Also das Können vom Wollen sozusagen.
Richtig, bravo. Super gesagt, Peter. Oliver. Wollen, also Libido, empfänglich sein, Reize registrieren. Wie du gesagt hast, Wollen. Ist eine stark testosteronabhängige Komponente, aber auch ein Teil unserer psychischen Gesundheit. Das heißt, es ist schwierig, gesundes Libido zu haben, wenn man in einer Depression ist. Es ist schwierig, sich mit Problemen ständig zu konfrontieren, aber dabei gesundes Libido zu haben. Libido kann auch oft ein Hinweis sein für Qualität der Beziehung. Weil es gibt auch nicht so selten die Frage, wenn man die Patienten aktiv fragt über erektile Dysfunktion, dass man eine Antwort bekommt, meinst du zu Hause oder... Und dann kriegst du meistens Antwort, zu Hause schlecht, aber mit der Freundin gut. Das sind alles Sachen, über denen man schweigt. Und das hört jeder Urologe regelmäßig in direktem Kontakt mit Patienten. Wenn wir Libido geklärt haben, sprich die ganzen Komponenten, die dazu führen, Alkoholismus, Drogenabusus, alles Mögliche, bleibt tatsächliche erektile Dysfunktion. Und um es sich leichter vorzustellen, worüber wir heute sprechen werden, muss man sich einen... So wie ein Bagger, der bei uns jetzt Abbruch macht draußen, Haus A. Sowas ist eigentlich die Erektion. Du hast auf einer Seite Zentrale in der Kabine drinnen den Fahrer, der kontrolliert das Ganze. Dann gibt es Mechanismus, dass das Ganze hochgeht, rein mechanisch, muss es aber hoch bleiben auch. Dann gibt es Aktion und danach gibt es Mechanismus, wie es wieder runtergeht. Das heißt, es sind einige Kommanden dabei und es muss ein perfektes Zusammenspiel von diesen Systemen sein, dass das zur Zufriedenheit von beiden Seiten, Frau und Mann, tatsächlich dann endet. Ein Einstieg, und das ist wichtig, eine richtige oder typische oder eine nachgewiesene erektile Dysfunktion, wo Libido in Ordnung ist, wo einfach es, wie du es schön am Anfang gesagt hast, weich wird, also nicht hochkommt, nicht hart wird oder nicht hart genug, um die Partnerin und den Partner zu penetrieren, muss man sich zuerst einmal die Gedanken machen, was ist mit den Blutgefäßen, warum? Wir haben ein Sprichwort für unsere junge Kollegen, Urologen oder Turnusärzte, die uns anvertraut sind. Erst Kontakt mit dem Patienten, der klagt über de novo erektile Dysfunktion, ist ein Vorbote für Herzinfarkt. Das heißt, Mechanismus ist relativ einfach. Schwellkörper, Corpora cavernosa, sind schwammförmige Gewebsanteile vom Penis, innen, zwei Stück, links, rechts, meistens symmetrisch. Solange symmetrisch ist es nicht schief. Wenn eine Seite ein bisschen angeschifft wird, dann ist es nicht mehr die Symmetrie im Schwammkörper gegeben. Dafür gibt's auch ein paar Sätze, die sage ich dann zum Schluss. Resultieren mit einem schlechte Funktion, wenn die zuführende arterielle Gefäße, wo Blut also zukommen wird, einfach an Lumen verlieren. Plaques, was auch immer. Und wenn, stellt euch jetzt vor, wenn das am Penis passiert, je kleiner Gefäßlumen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Verschluss, dass es zum Verschluss führt. Deswegen Insult, Herzinfarkt, Vorbote Penis beziehungsweise Augen beziehungsweise Nieren. Das Ganze auch sehr gut kombiniert mit Diabetes, unbehandelter Diabetes, wo Blutgefäße leiden. Das sind alles die Erkrankungen, die man vorab dann abklären sollte, um eventuell noch größeren Schaden zu vermeiden. Und wenn man das gemacht hat, stellt sich wieder die Frage, wie hilfst du dem Patienten? Wie kriegt der Patient seine Erektion wieder? Erinnern könnt ihr euch alle wahrscheinlich an den Film mit dem Jack Nicholson vor 10, 15 Jahren, als Viagra gerade am Markt gekommen ist. Ich habe vergessen, wie der Film heißt, aber auf alle Fälle, Jack Nicholson beginnt mit der Tochter und endet mit der Mutter.
Ah, ja,
könnt ihr euch erinnern?
Ja, ich kenne den Film.
Ja, genau. In dem Film gibt's in einem Moment, er ist ein Gina Pectoris-Patient, nimmt der Viagra, um die Mama zu, also damalige Freundin, die er anvisiert hat, zu beeindrucken und kriegt dann plötzlich kardiologische Probleme, landet auf Emergency, bla bla bla. Das hat uns irrsinnig zurückgehaut zu Beginn von Viagra, dass wir am Anfang, solange wir nichts gewusst haben über dem Medikament, und ich sage absichtlich jetzt Viagra, weil das wirklich tatsächlich sehr lange als einziger Medikament am Markt war. Heutzutage gibt es überhaupt keinen Grund, andere Medikamente andere PDE5-Hämmer zu vermeiden. Die Qualität ist hervorragend, also Galenik dahinter, Wirkung, kleine Unterschiede gibt's. Das soll der Urologe erklären. Etwas wirkt schneller, aber kürzer. Manche andere fangen an später zum Wirken, aber dafür deutlich länger und. Man kann es anpassen, wie muss ich performen? Wochenende, Abend, mit Alkohol, ohne Alkohol und. Aber die Tatsache ist, dass diese Anfangsphase resultierte mit relativ hoher Angst vom Patienten, die Medikamente zu nehmen, weil man, klassische Frage ist, kann das Probleme mit dem Herzen machen? Und auf der anderen Seite Unsicherheit bei Urologen, bei verschreibenden Ärzten am Anfang, die gemeint haben, ohne kardiologisches Risikoabschätzung davor kann ich mit der Therapie nicht starten. Und jetzt komme ich ins Medias Res. Also diese erste Medikation, bekannte, dass wir jetzt keine Werbung mehr machen, ist eigentlich in der Phase 3 Studie gewesen als Medikament für pulmonale Hypertension. Sprich, es war eine starke Substanz bei der 5-HEMA da in der Hand, wo wir gesehen haben, es ist irrsinnig gefäßwirksam. Und man hat die pulmonale Hypertension behandeln können, indem man es gegeben hat und geschaut hat, Gefäßerweiterung, Blutdruck senkt sich, bessere Ergebnisse für Patienten. Die Krankenschwester, Pflegepersonal, das sind oft Intensivpatienten gewesen, als Nebenwirkung ständig geschrieben, Erektion, Erektion, Erektion. Und was hat dann die Firma gemacht? Gesehen, okay, warte mal, wir haben eigentlich etwas für pulmonale Embolie in Erprobung, aber das macht Erektion. Relativ schnell eins und eins zusammengezählt und gesehen, okay, A, viel Leid, elektrische Dysfunktion, B, viel Geld. Für Erektion zahlt man schon gerne. Und sofort gestoppt, Medikament zu Beginn und zugelassen, nicht für die Behandlung der Hypertension, sondern für Behandlung der erektilen Dysfunktion. Und das war Revolution. Davor haben wir eigentlich nichts Greifbares gehabt, womit wir den Patienten erleichtern könnten, außer mühsam Prostaglandine in den Penis mit der Spritze. Entstanden ist es nach dem radikale Prostatektomie, praktisch Standard-OP geworden ist. Und man muss ehrlich sein, zu Beginn waren 99,9% der Patienten impotent nach dem Eingriff, weil man Nerve-Sparing-Methode erst später entwickelt haben. Und da musste man was anbieten. Und das war diese direkte Spritze in den Penis. Jetzt muss ich euch sagen, Compliance ist relativ niedrig.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, glaube ich auch. Bis zu PDF-5-Hemmer war das die einzige Lösung. Man hat natürlich die Patienten oft vertröstet mit nur Vakuumpumpe, Penisringerin, aber da muss man sagen, auch wieder Compliance niedrig und B, absolute Lebenskiller. Du stellst euch jetzt mal bildlich vor, bist jemanden kennengelernt, alles ist live und du gehst nach Hause und dann sagst am Bett, warte, ich muss meine Pumpe holen, dann schaut's aus, als ob du Abfluss reinigen willst, fangst dann zu pumpen. Ist gut, wenn die andere Seite nicht anfängt zum Lachen. Zu Hause viel einfacher. Das heißt, es gibt darüber Studien und ich mache das jetzt vielleicht ein bisschen auf lustig, aber es ist nicht lustig. Für Männer ist das nicht lustig. PDF-5-Hemmer haben es also revolutioniert. Man hat plötzlich nach diesen Anfangsschwierigkeiten kardiologisch doch nicht so gefährlich. Das machen wir wirklich nur in Ausnahmefällen kardiologische Freigabe. Urologen geben das jetzt relativ problemlos. Und die Preise sind deutlich zurückgegangen. Am Anfang war es auch schon eine sehr teure Sache. Was eigentlich ist es als Grundrecht für Männer? Erektion. Als Urologe. Vielleicht bin ich da nicht ganz repräsentativ, aber vielleicht stimmt sie mir zwei zu. Wenn wir das als Erkrankung sehen, und das ist es, natürlich ist das Recht, das da zu beheben. Na? Es ist immer noch kein kassengelisteter Medikament, aber die Preise sind zumindest so runtergegangen, dass man um ein paar Euro pro Tablette schon dabei ist. Früher haben wir geredet von 40, 50, 60 Euro pro einmal.
Ja, okay.
Ja, sind schon Welten dazwischen.
Und Harun, wie groß ist das? Also ich merke, dass das Thema beschäftigt dich als Urologen. Ja, natürlich. Das Thema beschäftigt wahrscheinlich auch.
Ja, ausschließlich als Urologen.
Ja, ja. Okay. Auch andere Urologen wird es wahrscheinlich beschäftigen. Wie schaut denn das Mengengerüst aus? Oder wie viele Männer sind überhaupt betroffen? Wie schaut das aus? Nicht? Weil jetzt hätte ich gesagt, nicht, man detektiert wohl ein Problem, nicht, aber es wird kaum jemand in der Öffentlichkeit sagen, ja, ich leide auch unter erektiler Dysfunktion.
Total spannende Frage, Oliver, weil so wie oft habe ich im Vorfeld mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und ich mache das ganz oft und sage, wir haben einen Podcast zu dem und dem Thema, ja, und heute war es so und die letzten Tage, wenn ich Kollegen gefragt habe, du, wir machen einen Podcast zur erektilen Dysfunktion, hättest du eine Frage? Es ist durchwegs immer, also es hat kein einziger gesagt, ja, ich habe eine Frage.
Die einzig mögliche Frage auf deine Frage ist, was ist der erektile
Dysfunktion? Ja. Das war die Antwort vom Olli, weil er gesagt, wie schreibt man das eigentlich?
Ja, genau. Jetzt sind wir machistisch, aber es ist auch ein Part von diesem Thema.
Es ist Part von diesem Thema, dass man darüber redet und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Männer unter Freunden das zum Thema machen. Also ich...
Wahrscheinlich nicht. Ja. Also wenn ich frage oder meine Patienten frage, haben sie mit jemandem darüber geredet? Meistens mit der Partnerin, weil es ist, lässt sich nicht vermeiden, bleibt dann nichts anderes übrig, richtig. Aber es gibt auch viele Männer, die keine fixe Partnerschaft haben und dann reden sie auch nicht einmal mit der Partnerin. Dann ist das Performen versus nicht Performen oder sich zurückziehen. Und das sollte auch nicht sein. Um ein bisschen vielleicht...
Ja, dieses Mengengerüst.
Ja, genau. Das ein bisschen so zu sortieren, ist die Frage... zuerst einmal zu definieren, was es ist, weil es gibt einen Grund, warum ich das so sage. Heutzutage ist in etwa 50-50 die Verschreibungsrate, zumindest bei mir, die Kontakte, die ich habe, also Patientenkontakte, die ich habe, circa die Hälfte hat eine tatsächliche erektile Dysfunktion, sprich Geschlechtsverkehr ohne Hilfe nicht möglich. Und die andere Hälfte, auch jüngere Männer, die nennen es optimieren. Weil mittlerweile ist Safety-Profil der Medikamente gegeben. Man weiß, dass das mit dem Jack Nicholson ein bisschen übertrieben war und dass es relativ wenig Nebenwirkungen gibt und viele greifen dazu, um zu optimieren, die Leistung zu optimieren. Am Anfang hat es auch geheißen, dass diese Medikamente nur bei Patienten mit einer ausgeprägten erektilen Dysfunktion wirken. Mittlerweile wissen wir, dass es wirkt auch bei jedem, der auch ganz normale Erektion hat, kann man von einer ausgeprägten Erektion oder anhaltenden Erektion ausgehen. Und die Hälfte der Patienten nimmt die Medikation oder verlangt Aufklärungsgespräch darüber, will optimieren. Und dann ist auch wirklich viel Gespür notwendig, wem gibst du es nicht. Du judgest, ohne zu sehen. Du musst selber urteilen und sagen, haha, da glaube ich, leidet, da glaube ich es nicht. Irrsinnig schwierig. Irrsinnig schwierig.
Diese zweite Gruppe, die du beschreibst, ich habe heute nachgeschaut, wie es erektile Dysfunktion definiert. Und da steht, ist definiert als die anhaltende oder wiederkehrende Unfähigkeit, eine Erektion zu erreichen und oder aufrechtzuerhalten, die für eine zufriedenstellende sexuelle Aktivität ausreicht. Das ist dann, die Optimierung ist, nehme ich an, die zufriedenstellende sexuelle Aktivität.
Ich sage immer so, erste Frage, du hast das jetzt super vorgetragen.
Ja, genau.
Wollte ich nicht sagen, jetzt hast du es gesagt, aber ich frage immer einen Satz. Reicht ihre Erektion, um die Partnerin oder den Partner zu entrieren, also zu penetrieren? Das ist schon mal halbe Miete, weil wenn die Leute sagen nein, dann ist klar, du musst du irgendwie nach vorne kommen. Wenn sie sagen ja, heißt es immer noch nicht, dass es gut ist. Es kann viele Gründe geben, warum es einer schafft und der andere nicht. Und da musst du dann abwiegen zwischen diesen zwei Gruppen. Wer kann tatsächlich vielleicht in Richtung Optimieren was suchen? Und das kann man ja auch ansprechen, tue ich auch. Und da kommen einige andere Erkrankungen dazu. Und die muss man an dieser Stelle jetzt mal erwähnen, bevor wir uns bewegen, dass wir Metaebene langsam erreichen. Es gibt Patienten, die dann einfach sagen, schauen Sie, es ist so eine Kurvatur bei meinem Penis, das ist wieder die Erkrankung, die Induratio Penis Plastica, die ist operativ zu sanieren, nämlich eine genetische Erkrankung, wo die Faszie, also die Tunika, wo Schwammkörper drinnen sind, auf einer Seite plötzlich nicht mehr dehnbar wird. Und dann geht halt die Erektion doch, jedoch Penis kann bis mehr als 90 Grad auf einer Seite schief sein, dass das tatsächlich technisch unmöglich ist, wieder zu penetrieren. Und manche dieser Patienten berichten, dass sich die Lage bessert mit der Einnahme der 5-PD5-Hemmer. Weil dann kriegst du doch diese 10-20% dazu, also unter Anführungszeichen optimierst die Erektion, aber kriegst den Penis ein bisschen mehr gerade und dadurch schaffst du wieder, dass das so geregelt abläuft, wie es ablaufen soll. Deswegen ist es oft schwierig ohne Fotos. Deswegen sehen die Urologen auch oft Dickpics, die sagst du den Patienten, was ist zu machen? Fotografieren sie und zeigen sie es mir. Und die Patienten sind da meistens sehr compliant, muss natürlich sehr in sehr vertrauten Rahmen ablaufen. Und deswegen sage ich, lass dir Zeit, schick alle andere aus dem Raum, wenn es um erektile Dysfunktion kommt. Das ist Vier-Augen-Gespräch. Immer gut. Außer jemand möchte Partner, Partnerin dabei haben. Also neben der IPP, also Schieflage, wo auch für Laien oft schwer zu differenzieren ist, was hilft, gibt es Ejaculatio Precox. Nämlich physiologisch gesehen komplett normale Erektion. Was stellt ihr euch vor? Was ist Präcox? Was ist schnell? Was ist schnell zu Ende kommen?
Der vorzeitige Samenerguss.
Ja, ja, aber was ist vorzeitig? Okay,
nennen wir es anders. Bevor es überhaupt zur Penetration kommt.
Also das ist wirklich kurz, bevor es zur Penetration kommt. Das ist wirklich in Sekunden, aber genau das ist das Problem. Weil ich habe.
Was wäre deine Definition?
Also meine Definition für vorzeitigen Samenerguss wäre bevor die Partnerin oder der Partner sozusagen.
Sehr optimistisch, Oliver.
Quasi zum Orgasmus gekommen
ist. Ja, kann man hätte was denken können. Ja, Jungs, 15 Minuten ist vorzeitig, oder? Ja. Aber ist leider nicht so.
Okay.
Eher so, wie der Peter sagt. Ejaculatio Precox ist wirklich auch eine schlimme Erkrankung. Die Männer, die eigentlich beim Urologen erektionstechnisch komplett gesund sind, Gefäße in Ordnung, Schwellkörper in Ordnung, Nerven nicht in Ordnung und eine zu schnelle, zu hohe Erregung führt dazu, dass Schamnervus passiert, wie Peter gemeint hat, oft vor der Penetration alleine schon wegen der Aufregung. Irrsinniges Leiden bei solchen Patienten. Und jetzt ist die Frage, kann da Optimierung der Erektion helfen? Weil da arbeitet man schon mit sehr unterschiedlichen Medikamenten. Es gibt ein Medikament, schwer zu bekommen, war zugelassen, Trilogy hat geheißen, vom Johnson & Johnson, zur Verlängerung der, und Medikament wurde beworben mit einer Verdreifachung, Vervierfachung der Zeiten. Was gut ist, wenn du davor Ejaculatio Precoz gehabt hast bei einer Minute und dann Vervierfachung bedeutet vier, ist schon signifikant. Aber wenn es eine Sekunde war, auf vier Sekunden, da sagen die Patienten, viel, ne? Ich habe es ja vervierfacht, aber das macht, es ist wirklich schwierig. Da geht man auf unterschiedliche Zwischenlösungen. Man kombiniert alles, was man hat. Also, das ist ein Psychopharmakum, by the way. Kombiniert mit einer Anästhesie lokal, sprich mit Katigel, also Gel mit Lidocain auf Penis, um auf dem Glanz die Nervenendigungen so taub zu machen, dass man tatsächlich wirklich probiert, noch zusätzliche Sekunden oder Minuten dazu zu holen. Und dann ist die Frage, ob solche Patienten, um eben das, was Oliver gemeint hat, schließlich wollen die Männer ihre Partnerinnen und Partner zufriedenstellen im Wegen des Geschlechtsverkehrs. Es ist nicht nur eine Seite, sondern eher, so wie du gesagt hast, der richtige Zugang bei vielen oder bei meisten Menschen ist, sich abzustimmen auf andere Seite. Die Frage, die sich stellt, ist, mit PDF-5-Hemmer, also mit Erektionsoptimierung in dem Fall, weil die Erektion ist nicht gestört, würdest du vielleicht schaffen, beim zweiten oder dritten Anlauf, wo es dir per se wahrscheinlich keinen Spaß mehr macht, weil du bist schon erschöpft, im Sinne nicht physisch, aber von der Ejakulation zweimal, dreimal, doch noch eine Erektion zu bekommen, die der Partnerin was bringt. Und das sind alles Themen, die irrsinnig schlecht bearbeitet sind in unseren Guidelines, die sind irrsinnig schlecht bearbeitet im Internet, die sind irrsinnig schlecht, es interessiert auch viele nicht, außer die Betroffenen, wo ich auch selber viel trickse, viel Zeit investiere in Gespräch mit Patienten und versuche zu erklären, schauen Sie, ist das vielleicht eine Option? Dann strengen Sie sich halt an, aber du musst, wie soll ich sagen, verstehen den Menschen gegenüber und sagen, wenn er so kommt und sagt, wie Oliver, du, mir ist nicht wichtig, wie es mir dabei geht, mir ist wichtig, wie es meine Partnerin dabei geht, dann ist klare Sache. Dann gehst du auf äußersten Limit und sagst, okay, das. Wenn Wünsche anders sind, muss man sich anpassen und immer wieder aufpassen, nicht zu urteilen. Jedem das seine lassen. Und irgendwie Ziel dann erreichen.
Ich stelle mir die Frage heran, ob das jetzt der Urologe monodisziplinär lösen kann oder gerade, ob da nicht psychotherapeutisch vielleicht auch manchmal Unterstützung gut und notwendig wäre.
Die Frage absolut berechtigt. Ich mache das immer multidisziplinär. Mhm. Dafür muss aber der Patient compliant sein. Viele Männer wollen es auch nicht hören, wenn du sagst, erektile Dysfunktion oder halt Ejaculatio Precox, da haben wir vielleicht auch eine psychische Komponente. Eigentlich sind die Patienten bei uns immer noch sehr gedrängt oder fühlen sich gekränkt, wenn du in etwas, was messbar ist, und Erektion ist relativ gut messbar, es funktioniert dein Organ nicht, auf Psychologie schiebst. Es benötigt sehr viel Zeit und dann stellt sich die zweite Frage, wo findest du die Psychologen, die diese Aufgabe tatsächlich gut erfüllen dann? Ist jemand spezialisiert? Wir haben in ganz Österreich drei Sexologen. Drei. Okay. Einen in Linz, einen in Wien und einen, glaube ich, in Innsbruck. Ich kenne zwei von drei. Es ist auch Bedarf sicherlich da, weil obwohl 2025 immer noch, wie ihr beide auch in der Einführung gesagt habt, relativ tabuisiert. Mhm. Und ich gebe dir recht, natürlich multidisziplinär. Die Frage ist nur, wie stellst du dein Team zusammen? Deswegen übernimmt der Urologe auch in dem Fall oft, wenn er sich damit beschäftigt, das sind die Andrologen unter Urologen mit Spezialgebiet Andrologie, eher als Single Person und probieren das alles abzudecken, um für Patienten eine Lösung zu finden oder anzubieten. Und da sind wir jetzt schon praktisch am Ende mit der PDF-5-Hemmer, aber dann wird's noch komplizierter. Was machst du, wenn das versagt? Soll ich dir erleichtern oder willst du mir die Fragen stellen?
Du bist so drinnen.
Danke dir. Ja, das ist
mir ja, wichtig. Ja, das ist ein Herzensthema.
Es gibt, ich habe schon angekündigt, radikale Prostatektomie. Mhm. Die Zahlen nehmen zu, wir haben robotische Chirurgie etabliert. Vor allem sehe ich die Vorteile, dass die Nerven geschont werden, weil du einfach besser siehst. Du hast eine Vergrößerung, es wird Händetremor ausgeschaltet mit der Maschine und. Viele Gründe, dass die nervenerhaltende Operation tatsächlich mit der Erektion endet. Und was glaubt ihr bei Roboter? Ehrliche Zahlen. Jetzt nicht das, was man publiziert oder ausgepickte Patienten, sondern ehrliche Zahlen im Sinne, Patient, natürlich, es gibt keine gute Erektion, wenn die Erektion vor der OP schon schlecht war. Sprich, Verbesserung kann man nicht erwarten. Es kann im besten Fall gleich bleiben, ist im Prinzip immer ein bisschen schlechter. Das heißt, die Daten erheben vor der OP, das machen wir standardweise, um nicht in die Bredouille zu kommen, danach zu erklären oder erklären zu müssen oder zu spät erklären zu müssen. Und wenn dann alles passt, was glaubt ihr, wenn man jemanden dann Nerve Sparing anbietet oder ausmacht, hängt auch oft davon ab, wo der Tumor lokalisiert ist, von der Lage und. Und man sagt, okay, wir gehen auf Nerve Sparing, sprich, wir erhalten die Nerven. Wie viele von diesen Patienten sind tatsächlich ohne Hilfe danach genauso potent wie vor der OP? Was schätzt ihr? Nicht publizierte Daten, ehrliche Daten.
Also ich kann es nicht sagen, aber du hast, glaube ich, bei unserem ersten Gespräch von 90% gesprochen, die dann ein Erektionsproblem gehabt haben, noch bei der konventionellen Operation, richtig, wenn ich mich recht entsinne. Bei der Konvention
und beim Roboter? Sind wir wohin gegangen dann? Glaubst du? Also Verbesserung.
Also wahrscheinlich eine Verbesserung, nicht, weil das Gerät ja recht breit im Einsatz ist, sagen wir mal 50%.
Richtig. Wenn du die Patienten fragst, sprich, wenn du Patienten Advocacy oder es gibt in Wien eine Prostatakarzinom-Selbsthilfegruppe, mit denen bin ich sehr eng, halte mehrere Vorträge im Jahr und habe Kontakt mit Patienten danach. Wenn du deren Daten nimmst, sind es 50%. Wenn du publizierte Daten nimmst von manchen Zentren, gehst du bis zu 90-95% Potenzerhalt.
Okay.
Chancenlos. Mhm. Aus meiner Sicht. Jetzt ist die Frage, wenn du 50% der Patienten hast, die danach impotent sind, was machst du mit denen? Weil da funktionieren die Medikamente eher schlechter, weil da ist Kabel durchtrennt, Nerv. Signal geht nicht weiter. Du hast die Gefäße erweitert, aber irgendein Signal muss kommen, jetzt will ich Erektion. Dann gibt es diese Spritze, die ich gesagt habe, Compliance relativ niedrig, verstehe ich auch. Was glaubt ihr, ist dann Next Step?
Also ich denke mir, das nächste wird wahrscheinlich ein implantierter Schwellkörper sein. Mhm. Nicht? Und
vollkommen
da werden richtig. Wir wahrscheinlich auch bei einem urologischen Thema sein.
Vollkommen
oder?
Richtig, vollkommen richtig. Also Medikamente versagen, Spritze würde funktionieren, aber Compliance low plus es ist auch manches Mal so, dass die Leute sagen, schon sehr unterschiedlich, habe ich eine fixe Partnerin, kann man sogar daraus was machen. Die Partnerin macht's oder wie auch immer. Aber wenn du wirklich Single-Man bist oder es ist nicht alles für jeden gedacht. Also es ist sicherlich bei der Erektion sehr gut zu sehen, dass one size doesn't fit all. Mhm. Ja? Dann brauchst du jemanden, der das diskreter oder eine Lösung, die diskreter ist, als die Spritze jemanden in die Hand geben und sagt, spritz mir das jetzt in den Penis. Okay. Da ist die Implantation von Prothese, von der Penisprothese gedacht. Nämlich, zwei Schwellkörper werden implantiert in den Penis. Es wird das Ganze verkabelt. Ein Reservoir kommt in den Bauch mit Wasser. Mhm. Und ein Reservoir mit einem Schalter sozusagen mit kleiner Pumpe in den Hodensack. Und damit kontrollierst du die Situation, indem du betätigst am Hodensack selber einen Knopf. Dann wird Wasser aus dem Behälter im Bauch Richtung Schwellkörper gehen. Das System bleibt geblockt. Du hast die Erektion buchstäblich, solange du es möchtest. Und wenn du nicht mehr möchtest, drückst du wieder auf den Knopf und die Erektion ist vorbei, weil Flüssigkeit aus dem Schwellkörper wieder in diesen Behälter im Bauch geht. Aufwendige Operation, so wie alle Implantate in dem unteren Bereich. Ein Teil der Patienten ist bestrahlt und Implantate im bestrahlten Gewebe immer problematisch, egal ob es jetzt urologisch ist oder orthopädisch oder was auch immer, weil du brauchst gute Durchblutung um Fremdkörper, um die Nekrosen, Drucknekrosen vom Fremdkörper zu vermeiden. Das sind also Herausforderungen. Kosten. Wir haben hier, seitdem ich da bin, noch keine Prothese implantiert, weil ich immer noch nicht ganz klar im Klaren bin, welcher Fonds übernimmt die Prothesen. Im AKH war es so, kann ich sagen, dass es einen Prothesenfonds gegeben hat, der aufgeteilt war auf alle Abteilungen. Und aus dem Fonds hat die Urologie circa 10 Penisimplantate im Jahr gemacht. Ich habe hier, wir suchen hier nach einigen Lösungen, weil wenn du das dem Patienten überlässt als Kosten, ist es nicht fair, es ist eine Folge der OP. Jetzt ist die Frage zu sagen, ist, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, ist Erektion ein Grundrecht oder nicht? Ist das Erkrankung? Ich würde meinen, ja. Es gibt viele Männer, die mir gesagt haben, sie lassen sich hier im Prostatakarzinom nicht operieren, weil lieber noch 3 Jahre mit Sexualität als 10 ohne. Man muss das akzeptieren, man muss über der Situation sein und darüber nicht judgen, sondern das ist wirklich etwas, was jeden das eine. Man muss es verstehen, probieren zumindest. Deswegen haben wir hier noch keine Prothese gemacht. Wir sind knapp dabei, ich kann es, ich mache es. Ich möchte aber nicht, dass wir ungeklärte Sachen finanziell haben oder dass die finanzielle Sache mit der Prothese über Patientenrücken geht. Das ist einfach aus meiner Sicht heutzutage in dem Setting nicht akzeptabel. Auf der anderen Seite muss man sehr gut abwiegen und sagen, ich stelle euch jetzt eine rhetorische Frage, eine ethische, und das ist für euch zwei sehr gut. Würdet ihr Alter limitieren, dass man die Prothese nach so einer Operation, die mit erektiler Dysfunktion resultiert, würdet ihr rechtfertigen, dass man sagen, ab Alter X, jetzt sage ich, gebe ich euch keinen Hint, es nicht mehr machen? Weil es sowieso normal wäre, mit, keine Ahnung, 90 in Potenz in Kauf zu nehmen, mit oder ohne OP. Aber mit 90 operieren wir auch kein Prostatakarzinom. Aber wie sind eure Gedanken dazu? Es gibt viele ethische Sachen, die sie dann öffnen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Rechtfertigt deine Kosten für einen Träger von beinahe 10.000 Euro mit dem Ganzen? Für eine Operation, die Funktion aufs Ursprüngliche herstellt, obwohl wir das Ursprüngliche nie wirklich nachweisbar überprüfen können, sondern nur anhand von Formularen. Das heißt, wenn der Patient sagt, er ist potent und gibt Punkte, dann ist er potent. Wir werden wohl nicht Film verlangen, oder? Ja, genau. Mhm. Wisst ihr? Und dann kommt jemand und sagt, warum hast du einen 70-Jährigen 10.000 Euro und Magenband kriegt auch nicht jeder, sondern dort, wo es durch alle Instanzen geht, dass man eine, wisst ihr, was ich meine? Es gibt so vieles, wo man noch ein bisschen Aufklärungsbedarf hat, aber ich finde es super, dass wir uns dann so treffen und darüber auch sprechen.
Und ist das Thema, weil das würde mich interessieren, du hast zuerst angesprochen, wenn die Nervenverbindungen gekappt sind, dann wird ja wahrscheinlich auch die Empfindung sozusagen gekappt sein. Also ist dann dieses Implantat mehr oder weniger nur für die Frau?
Sehr gute Frage. Du hast recht, natürlich. Ich denke immer so, die Urologen hören zu. Aber selbstverständlich muss ich das genauer erklären. Wir gehen einen Step zurück. Überhaupt die Frage, wenn jemand Potenz erhält nach radikaler Prostatektomie, was ist überhaupt Sexualität noch? Also, Gott sei Dank sind unterschiedliche Nerven, die Erektion machen und die für Orgasmus zuständig sind. Es ist Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus, zum Glück. Das heißt, eine nicht erhaltene Erektion kann trotzdem nicht Orgasmus wegnehmen. Es gibt dann Patienten, die mir berichten, das ist ja urologisches Allgemeinwissen, dass ein Orgasmus trotzdem beibehalten werden kann, oder man kann's empfinden, also die Ekstase, die Empfinden bleibt das gleiche, bei einem komplett nicht erregierten, komplett weichen Penis. Ohne Samenerguss. Also nach radikaler Prostatektomie gibt's keinen Samenerguss. Trotzdem gibt's einen Orgasmus, sogar bei einem nicht erregierten Penis. Die Nerven sind andere. Das ist mal das Gute an der Geschichte. Das Schlechte an der Geschichte ist, wie du richtig gesagt hast, jetzt habe ich keine Erektion, ich habe keinen Samenerguss, ich habe Empfindung. Aber was habe ich von der Empfindung, wenn ich die Erektion nicht erreiche? Weil ich kann das dann praktisch nicht mehr mit der Partnerin machen. Oder doch, aber sie ist dann ziemlich passiv dabei. Oder? Oder sie ist aktiv, ich bin ziemlich passiv, der Mann ist ziemlich passiv. Sind dann Konstellationen, die, wie gesagt, in einer intakten Beziehung und da viele Erklärungen dafür, dass alle Männer, die so eine OP haben und dabei verheiratet sind und die Beziehung ist intakt, länger leben, weniger Depressionen erleben, Lebensqualität als besser da und. Spricht ja vieles dafür, wenn man unter der Oberfläche dann kratzt. Solche Paare werden weiterhin sich aufeinander abstimmen können. Aber was machst du, wenn du gerade aus der Scheidung rauskommst, bist gerade ein Jahr alleine, sich sortierst und kriegst die Diagnose Prostatakarzinom und dann sind die Nerven nicht mehr da und stehst komplett alleine da? Das sind zwei Paar Schuhe, oder? Und eigentlich musst du als Urologe in diesen 10, 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde, was du mit dem Patienten verbringst, der dann zum Schluss schon beim Rausgehen sagt, noch was, Herr Doktor, das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, erfassen, bearbeiten, dabei niemanden beleidigen, nicht zu weit gehen, Grenze von gutem Geschmack nicht überschreiten, irrsinnig schwierig.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Jetzt haben wir schon eingeleitet unser Gespräch nicht und haben so uns quasi auch natürlich auch ein bisschen scherzhaft dem Thema angenähert. Ist das was, wo du im Patientenkontakt sagst, diese scherzhafte Annäherung an das Thema ist eine hilfreiche oder hält man sich da als Urologe ganz zurück, wenn es darum geht, ich besprich das jetzt mit jemandem und da bleibe ich sehr, sehr sachlich, um eben keinen zu beleidigen oder keinen in irgendeiner Position
Punkt.
Zu bringen.
Sehr wichtiger Punkt. Ich bin sehr anpassungsfähig, weil ich finde, dass die Patienten bestimmen dürfen, wie du dich mit denen, auf welche Ebene du dich begibst. Weil es den Patienten damit besser geht, davon bin ich überzeugt. Dass wenn der Patient sich wohlfühlt, und nicht jeder braucht das Gleiche, um sich wohlzufühlen, dass einfach, egal was es ist, die Probleme leichter lösbar sind. Und ich beginne immer ernst und warte auf Reaktion von der anderen Seite. Und du wirst es nicht glauben, 80% circa, 8 von 10 Männer antworten scherzhaft und gehen mit eine Art, unter Anführungszeichen, Spaß dadurch. Und ich springe sofort auf sowas ein und sage, okay, dann erzählen wir uns ein paar Geschichten, ich erzähle ihnen, probieren wir. Und dann ist das Mann-zu-Mann-Gespräch, wir probieren das Problem zu lösen. Es gibt einen Teil der Patienten, die sich irrsinnig schwer tun, darüber zu, die sehr gekränkt sind und muss sagen, je jünger, umso schwieriger. Logisch auch irgendwo. Wenn dann nicht die Signale von der anderen Seite nicht kommen, dass man die Professionalitätsebene ohne Humor nicht verlassen, dann verlasse ich die Ebene nicht. Dann bleibe ich sachlich bis zum Schluss, erteile die Informationen, stelle die Fragen aktiv, ob alles klar ist. Ja, Ende. Gott sei Dank, es ist eine geringere Anzahl der Patienten, weil da sehe ich auch kaum die Möglichkeit, vielleicht die Sachen zu sagen, die helfen, die möglicherweise nicht so gut ankommen. Und es gibt einfach Türe, die du nicht aufmachst, wenn es wirklich nur professionell, unemotional, sachlich bleibt. Ich weiß nicht, wir haben jetzt viele Zuhörer, ich könnte euch Beispiele geben. Ich überlege jetzt etwas wirklich ganz politisch korrekt. Was machst du mit dem Patienten, der sagt, er spürt seit der radikalen Prostatektomie Probleme und hat eigentlich eine Freundin von Anfang an, weil die Beziehung ist eigentlich schlecht und dann fängt er an, dir sein Leben zu offenbaren auf den Tisch und du probierst dabei reine professionelle Ebene. Was sagst du? Wissen Sie, es gehört sich nicht, deine Freundin zu haben. Ich bin kein Priester, ich bin Urologe. Ja, es ist nicht mein Geschäft. Jeder, und ich schätze sehr die Ehrlichkeit, weil wenn man glauben würde, dass es chancenlos ist, dass ich Verständnis zeige, würde es mir wahrscheinlich auch nicht erzählen. Das sind dann schwierige Gespräche. Und es wird dann leichter, wenn die beiden Seiten sehen, okay, wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut, reden wir darüber, suchen wir eine Lösung. Nicht moralisieren, sondern helfen. Diese ganzen Sachen können wir nicht, wenn wir die Ebene nicht eingehen. Wenn wir nicht uns gegenseitig die Freiheit geben, alle Türe aufzumachen im Gespräch. Und wenn die Türe dann zubleiben, bleiben es zu. Ist bei mir sehr selten. Ist aber natürlich zeitabhängig. Musst du Zeit haben. Das nehme ich mir. Und besonders schwierig ist es, bis die Männer nicht so weit kommen. Und oft ist es dann zweites, drittes Gespräch. Am Anfang ist man nur froh, dass man gesagt hat, da gibt's was, dann vermerke ich mir das. Dann sehen wir uns bei der nächsten Kontrolle. Und dann beginne ich sofort. Ich schreibe meine Notizen dazu, Idee nicht besprochen, angedeutet. Und dann komme ich und eröffne, hat sich was getan. Und. Und ich muss euch sagen, ich würde plädieren, dass die Männer sich trauen. Ich würde auch bitten, auch die Kollegen, die vielleicht zuhören, ab oder wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind, nämlich Status Post Radikale oder du siehst, das ist was, geh aktiv ein. Es ist ja keine Schande. Geh es aktiv ein. Die Sachen auch zu überlegen, das sage ich den Männern als Patienten, ich mag irrsinnig weibliche Urologen. Weil bei Frauen sieht man viel Liebe zu Detail, auch onkologisch vor allem, kriegst du oft, jetzt bin ich auch auf Gender gegangen, aber das ist ja in Genderstudien auch beschrieben worden, dass die Liebe zu Detail bei Frauen etwas ausgeprägter ist als bei Männern, vor allem bei Chirurgen, die einfach das Problem sehen wollen, es chirurgisch lösen. Die Frage, die sich stellt, ist, und da gibt es sehr unterschiedliche Männer, das habe ich gefragt, auch aktiv, deswegen spreche ich diese Gender-Komponente an, Urologin oder Urologe. Es gibt Männer, die sagen, sie wurden nie, und das ist wahrscheinlich irgendein Konkurrenzgedanke, über ihre Potenzprobleme mit anderen Mann reden, weil sie sich weniger wertvoll fühlen. Auf der anderen Seite habe ich auch oft gehört, irrsinnig schwierig mit deiner Frau über Impotenz. Aber es sind unterschiedlich, also beides. Das müssen die Patienten auch überlegen. Wenn mit deinem Mann schwieriger geht, mit deiner Frau probieren. Und wenn mit deiner Frau schwieriger geht, vielleicht nur das Thema dann woanders und dann zurückgehen. Man muss da sehr kreativ bleiben. Und alle potenziellen Schwierigkeiten, die dann zum suboptimalen Ergebnis zum Schluss führen, und das ist trivial, auch denken und sagen, okay, für das Thema suche ich mir vielleicht das andere Geschlecht. Jetzt will ich gar nicht suggerieren, wenn du beim Mann warst, Frau und umgekehrt. Es kann alles mit irrsinnigen Erfolgen resultieren. Wenn man es bespricht, ist meistens so, dass das Problem auch gelöst wird. Und es ist keine Option, darüber nicht zu reden.
Also in deiner Kommunikationsstrategie, Aaron, ist es, wie du zuerst schon gesagt hast, one size fits all gibt's nicht. Jetzt wird diese Platte von Frank Zappa, one size fits all, 50 Jahre alt. Also die ist aus 1975, ist übrigens ein super Jahrgang. und da würde mich Folgendes interessieren, weil du auch gesagt hast, bei Jüngeren ist es manchmal schwieriger, ins Gespräch zu kommen. Erwartet uns Männer die erektile Dysfunktion zu 100% im Alter, oder ist das was, was wir vielleicht dann nie erleben werden? Also spielt Alter eine Rolle?
Ja.
Weil wir wieder über diese Verteilung gesprochen haben, wie schaut's aus?
Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Wir haben da mehrere Probleme, die wir derzeit realisieren. Die Frage A ist, was ist alt? Alter? Was ist jetzt alt? Also ich war sehr überrascht vor ein paar Jahren, als ich in einem Rahmen von einem Vortrag gesehen habe, das Bild vom Sitting Bull, von dem Indianer, Little Big Horn. Und wisst ihr, wie alt? Man hat es mir so erzählt, wie alt er auf dem Foto ist. Unter 50. Aha. Und schaut so aus wie mein 80-jähriger Großvater.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt auch heutzutage... Wer hätte gedacht, dass wir beide 50 sind?
Niemand. Das kann ich den Zuhörerinnen bestätigen. Ja, niemand käme auf die Idee.
Richtig. Danke. Auch natürlich eine Frage, die wir sind sehr weit gekommen mit der Medizin. Also alleine was Erfindung von Antibiotika bewegt hat, ohne irgendwas anderes. Jetzt onkologische Erfolge, das, jenes, Lebensqualität. Wir haben Gott sei Dank alle genug zum Essen. Wir sind wirklich in einem safe environment und das sieht man. Ehemals alt ist jetzt nicht alt. Okay, Komorbiditäten. Ich habe euch erzählt am Anfang, Diabetes, sehr blöd für Gefäßsysteme, die von kleinen Lumen sind, sprich Augen, Hintergrund, Niere, Penis, Gefäße in allgemein. Aber die drei leiden sofort. Wir sehen viele Patienten mit nicht behandelten Diabetes und das ist auch unser Leben. Adipositas, Fast Food, wenig Sport, Autos, keiner bewegt sich mehr und. Das Ganze kommt in die Rechnung rein. Somit ist die Chance sehr groß, dass ich mir selber helfen muss diesbezüglich und euch zwei, weil wir jetzt darüber geredet haben, dass wir drei es erleben werden. Auf der anderen Seite, sexuelle Revolution, 60er Jahren, das, jenes. Ich meine, es ist in Sexualität in Europa und Gott sei Dank ist es so. Du siehst auch anhand von serologischen Narben bei Menschen, dass bis zu 80% der Menschen in Europa Kontakt mit HPV hatten, spricht für unsere sexuelle Freiheit. Es wird Sexualität, Gott sei Dank, auch bis ins hohe Alter gelebt, auch gefördert und, was auch richtig ist. Und somit ist die Chance, dass wir Großteil von Männern früher oder später als Urologen in der andrologischen Sprechstunde bezüglich oder wegen der erektilen Dysfunktion mal beraten, sehr hoch. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich erleben. Problem B, ist noch nicht ganz bewiesen, aber viele Faktoren sprechen dafür, das ist Östrogen Pollution. Das ist die extreme Aussetzung der weiblichen Hormone. Aus mehreren Gründen. Problem A, Fettgewebe produziert Aromatasen, die chemisch gesehen irrsinnig ähnlich dem Östrogenen sind. Das heißt, Adipositas per se ist schlecht, du bewegst dich nicht, du bist... Plus, du hast chemisch gesehen, biochemisch gesehen, eine Attacke mit Substanzen, die sehr, 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 sehr ähneln den weiblichen Hormonen. Was aber Testosteron dann auf einer Seite ein bisschen neutralisiert. Zusätzlich dazu eine schöne Studie aus den Staaten in Everglades, Alligatoren gefangen und geschaut, warum der Anzahl runtergeht, weil es war Katharina, bla bla bla, denn die Schlangen rausgekommen, burmanischer Python und da, Ökosystem angegriffen. Und dann hat man bei Untersuchungen gesehen, dass es einige gegeben hat, Alligatoren, mit schlecht entwickelten oder unterentwickelten oder gar nicht entwickelten Hoden, sprich Genotyp männlich, aber keine Hoden da. Dann hat man gemessen. Und in den Staaten ist immer noch Nummer 1 Kontrazeption Pille. Und Metaboliten der Pille im Harn, wenn nicht gefiltert, landen natürlich schließlich immer im Meer oder Wasser. Everglades knapp am Meer. Man hat auf alle Fälle Östrogene gemessen, die Konzentration. Und die war um x-fach erhöht. Also es ist evident, Plastik, Mikroplastik. Es gibt jetzt gute Studien, MedUni Wien ist beteiligt, Wirksamkeit von Mikroplastik auf Fruchtbarkeit. Und etwas, was wir wissen, Sperma wird unbeweglicher. Also egal, wie du es drehst, die Spermiogrammergebnisse letzten Jahre, wenn man Jahr für Jahr vergleicht, und das machen epidemiologische Institute, urologisch, sehen wir zunehmend schlechtere Spermaqualität bei Männern in westlichen Ländern, sprich Industrieländern, sprich Europa, Amerika. Ja. Was ist es? Niemand wird die Antwort ganz genau geben, aber diese ganze evolutionäre Sache geht in eine ungute Richtung. Wir haben sowieso weniger Kinder, ist Entscheidungssache. Dann geht's schlecht mit der Erektion, dann geht's schlecht mit der Spermaqualität, dann geht's schlecht mit Adipositas, dann geht's schlecht mit Entwicklung von Keimzellen und. Spricht alles dafür, dass wir. Und das ist wirklich ernst zu nehmen. Weil wenn die evolutionäre Sachen und Fortpflanzung, dass man die Spezies erhalten, in Frage gestellt wird, und Erektion ist ein Teil davon, in Frage gestellt wird, muss man sich fragen, ob unsere Zivilisation dann Zukunft hat, oder? Und ich glaube, das sind schon Signale, wo uns Natur signalisiert, euch geht so gut, mehr laufen, mehr arbeiten für euren Geld, keine Ahnung, sich mehr bemühen für euer Essen. Diese natürliche Reflexe, die von der Natur her wahrscheinlich notwendig waren, haben wir verlassen und ich glaube, wir sollten es zurückholen. Wenn nicht anders, dann durch diese Gespräche, die wir machen, zumindest zu sagen, Leute, kümmert euch darum. So gesehen, zu deiner Frage, ob wir es brauchen werden, ich bin davon überzeugt, ja. Mhm. Alle drei.
Aber wir haben selbst das in der Hand. Ja. Insofern, weil wir haben uns über Männergesundheit schon mal unterhalten und über Prävention. Und wenn ich dir zuhöre, dann würde ich sagen, na gut, Bewegung ist wichtig.
Ja. Ja.
Nicht rauchen ist wichtig, weil du redest von kleinen Gefäßen.
Absolut. Ja. Auch für Spermaqualität.
Für die Spermaqualität. Gefäße es ist wahrscheinlich wichtig, seine Lipide zu wissen, also die Cholesterin und diese Sachen, damit man den Plaques, von denen du gesprochen hast.
Du, an Internisten kommst nicht vorbei, egal was wir machen.
Wir brauchen Internisten brauchst du immer. Wir brauchen eine Vorsorgeuntersuchung, also wir sollten zum Internisten gehen, wir sollen uns bewegen, wir sollen Sport treiben, nicht rauchen. Wie schaut's mit Alkohol aus?
Alkohol ist... Schau, alles, was in Übermaß genommen wird, ist natürlich, ich habe es schon am Anfang erwähnt, allein Problem fürs Libido, wenn wir von Alkoholismus als Erkrankung reden.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Berichte, die sagen, dass Alkohol in kleinem Maß, vor allem Rotwein, eher positive Auswirkungen haben. Und Resveratrol als Substanz, als Rotwein kommt immer wieder, bringt was, bringt nichts, bringt was. Französische Paradoxon, höchste Produktion und Verbrauch an Rotwein per Capita, am niedrigsten die Herzinfarkte und. Das pendelt. Das, was die Tatsache ist, und das kann ich euch auch aus urologischer Sprechstunde sagen, dass die Patienten, die grenzwertig schlechte oder gute Erektion haben, sagen, die verschlechtert sich bei Alkohol und brauchen Tabletten nur, wenn sie was trinken. Sprich, es gibt klare physiologische Erklärungen, dass Alkohol hilft, was Libido angeht. Man wird ein bisschen freier im Kopf, lustiger, vielleicht auch zugänglicher oder... sagen wir so, traut sich die Sachen anzugehen, die man vielleicht nicht machen würde, aber für reine Mechanik, jetzt bin ich beim Bagger zurück, ist es schlecht. Weil die alle Berichte gehen in die Richtung, dann wenn Optimierung notwendig, eher Versagen beim Alkohol und sprich Kombination. Dann gibt es Gott sei Dank nicht alle, auch PDF-Firmen, die mit Alkohol in niedriger Dosierung kombinierbar sind. Weil am Anfang hat man gesagt, gar nicht kombinieren mit Alkohol. Somit, dafür gibt es auch eine Lösung. Zu deiner Frage konkret zurück, eher schlecht. Alkohol eher schlecht. Für Erektion. Libido anders.
Wir haben jetzt einiges abgearbeitet. Nicht? Wir haben uns angeschaut, was ist denn jetzt da erektile Dysfunktion? Wir haben uns über die Therapie unterhalten. Wir haben uns über so grundsätzliche verschiedene Patientenpopulationen unterhalten. Und wir haben uns, hätte ich gesagt, jetzt da klargestellt, der Urologe oder Androloge ist zuständig für dieses Themenfeld. Jetzt irgendwie, ne, die Sexualität und die Erektion, das erscheint, oder vielleicht trifft es jetzt da nur mich so ein bisschen als Luxus. Wie ist denn das zu sehen? Ist es über die Krankenkasse gedeckt? Also wenn ich jetzt in eine urologische Praxis komme und mein Problem, mein gesundheitliches Problem ist eben diese erektile Dysfunktion, ist es über die Krankenkasse abrechenbar oder muss ich das dann sozusagen privat
bezahlen? Extrem gute Frage, die du stellst, ja. Pass auf. Du hast mehrere Fragen gestellt in eine. Luxus, ich habe mich schon geoutet. Ich halte es für Grundrecht. Mhm. Aber eigentlich hast du recht. Es ist ein bisschen Luxus. Weil Medikamente sind nicht in grünen Box. Sind zwar viel billiger geworden, du kriegst ein Rezept, aber schließlich, ich musste schauen, auf alle Fälle, guter Tipp ist, je größer die Packung, umso billiger ist die einzelne Pille. Und somit ist auch jegliche einzelne Erektion billiger. Ja? Wenn man größere Packungen nimmt, wenn man weiß, man wird es verbrauchen, soll man eher größere Packungen nehmen. Beginnt bei 4, endet bei 40. Also sehr, sehr große Spannbreite. Das ist mal eins. Zwei. Um drauf zu kommen, du stellst eigentlich die Frage, ob ein Androcheck, so nennen wir das, sprich ein reines Gespräch über Sexualität, wenn du so möchtest, und über Erektion, ein Teil von Jahresuntersuchung ist. Und ist es nicht. Die viele niedergelassene Urologen verrechnen extra private Leistung, auch wenn es Kassenurologen sind, wenn man sich ein Gespräch wünscht von 20 Minuten, halbe Stunde, wo es sich ausschließlich um Sexualität und Erektion handelt. Die meisten Urologen erledigen die ganze Geschichte innerhalb von Jahresuntersuchung, wofür du das Recht hast über Kasse. Aber dann kannst du dir ja vorstellen, seien wir uns ehrlich, unser System draußen lebt nicht unbedingt von der Fürsorge mit der Quantität der Zeit, sondern eher das Problem zu lösen in kürzester Zeit. Ansonsten ist das System rentiert sich nicht. Zumindest ist das der Standpunkt von unseren Standesvertretungen. Das heißt, das Gespräch, was wir jetzt hatten, musstest du komprimieren in 5 Minuten, 3 Minuten daneben noch oder 10 Minuten, aber dann daneben noch Nierenschall machen, Ultrabauchsonne, über Prostata reden und. Die Lage ist etwas besser, da sind die Urologen sehr gut geschult, nach radikale Prostatektomie, weil dann ist es einer der Standardfragen, sind sie kontinent, sind sie potent? Mhm. Meistens kriegst du Antwort kontinent, ja, da sind wir bei 99% mittlerweile, das haben wir gelernt. Potenz, wie gesagt, 50% in etwa. Und dann kommt schon ein aufklärendes Gespräch und das ist jetzt das Schlimme, was deine Frage beantwortet. Es gibt klare Studien, die zeigen, dass Landrektanas ist eine Substanz, ähnlich der Viagra, in 5 Milligramm Dosierung, weil Cialis war führender Markt, ist Tadalafil, in der Dosierung 5 Milligramm relativ zeitnah nach der OP begonnen werden sollte, noch im Spitalsetting am besten, womit niedrige Dosierung schon die Nerven und Blutkörperchen unten und alles vorbereitet auf Erektion. Also niedrig dosiert machst du schon die Dilatation. Und ich habe es angeordnet, vor kurzem Monat zu denken. Und dann hat mir die Schwester gesagt, wir haben es nicht, wir können es nicht bestellen. Ich habe Gott sei Dank Muster gehabt, dann haben wir Muster dem Patienten gegeben und. Aber das antwortet deine Frage. Es ist noch immer nicht gesehen als ein Teil davon, weil sobald du inkontinent bist, wird von der Kasse alles gedeckt. Also du kriegst deine Binden, du kriegst deine Medikamente, auch Inkontinenz-OP. Aber wenn du impotent wirst, danach ist dein Problem. Aus der Tasche. So gesehen ist es ein Luxusproblem, du hast recht. Sollte man ändern.
Das sollte man tatsächlich ändern.
Das bitte. Ist fast schon ein Appell, dass man das ändern sollte.
Ja, und ja, und der Appell Männer bringt uns,
Recht auf
und der Appell bringt uns immer zum Ende von dem Gespräch. Und wir haben uns da.
Vor dem Ende, da, lass mich noch was sagen. Ihr habt euch nicht getraut. Ich habe gehofft, ihr traut euch zu fragen, was ist in der Erektion eine gute Länge? Was ist ein großer Penis, was ist ein kleiner Penis, was ist normal?
Aha, ja, aha. Das ist eine interessante Frage. Also ich hätte gesagt, nicht, wahrscheinlich wird es jenseits der 10 Minuten eine gute Länge sein. Und jetzt von der Länge vom Organ, nicht, das ist für einen Urologen wahrscheinlich auch interessant im erregierten Zustand. Ich kann es nicht sagen, ja. 15, 16, glaube ich, ist da.
Du bist optimistisch.
Durchschnitt.
Du bist Durchschnitt.
Oder
viel weniger, mein Lieber.
Ja.
Du bist Optimist.
Ja, ich kann es auch nicht sagen.
Bei der
Länge der Dauer, da sind doch immer diese 7 Minuten, hätte ich so irgendwie im Kopf, Durchschnitt, und bei der Länge, ich war...
7 Minuten hast du also, du hast dich vorbereitet auf 7 Minuten, richtig. Das, was man in Filmen sieht und so, weil die Männer sind oft auch im Stress, die Damen aber auch. Weil man sieht am Film, die Jugend heutzutage, alles ist zugänglich, ja, und siehst du halbe Stunde, 20 Minuten. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, nicht normal, aber das ist kein Standard. Also mit 7 Minuten sind sie normal halt. Das muss man der Jugend sagen.
Super, dass du das nochmal ansprichst.
Ja,
wie du gesagt hast, Performance hast du das genannt.
Ja, genau.
Dann habe ich mir gedacht, ja, wahrscheinlich ist diese...
Performance-Druck ist ziemlich hoch.
Alles, man sieht alles, oder Pornos sind bei den Jugendlichen auf den Handys ja allgegenwärtig.
Es ist zugänglich.
Genau, es ist zugänglich, es ist Thema. Und da habe ich mir auch gedacht, ich glaube, dass die einen massiven Stress haben, weil was haben wir gehabt, wie wir jung haben? Wir haben irgendein Sexheftel in der Schule.
Bravo.
Genau, das ist halt...
Das war zeitlich nicht einzuordnen.
Ja, genau. Ja. Aber da ist, glaube ich, schon, und wie du das Wort Performance in den Mund genommen hast, habe ich mir gedacht, oh, wow, wenn der Liebesakt als Performance bezeichnet wird, dann
ein Teil dieser Anfragen zum Optimierung kommt wegen dem Performance-Druck. Die Gesellschaft redet, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bösartig das in Pubertät es sein kann, wenn die Social Media diktieren, was normal ist, und du noch vielleicht ein bisschen in die Bully-Phase kommst, dass du irgendwo unter Druck gerätst. Und dann die Angaben, die man dort liest, sind jenseits von Realität. Weißt du, 30 Minuten, Stunde, das ist eine Art. Ich sage nicht, das ist abnormal. Nein, wer kann und wer will, soll. Aber man muss schon die Grenzen definieren, was ist normal, was ist üblich. Normal, unter normal meine ich Standard, Durchschnitt. Kein Versagen. 7 Minuten ist kein Versagen. Das ist europäischer Durchschnitt von Dauer von Geschlechtsverkehr. Also 7 Minuten ist okay. Jetzt kommen wir zur Länge.
Ja, also ich war am Wochenende erst in der Sauna. Und in keiner Privatsauna. Also es waren keine erregierten Penisse zu sehen, aber doch sehr viele Exemplare in jeglichen Größen. Deshalb glaube ich
auch, dass man das bleibt mal stehen, nicht? Bleib mal stehen, Jungs. Was? Eine Penisgröße im nicht erregierten Zustand ist kein Prädiktor für die Größe, die Penisse erreichen kann im erregierten Zustand. Also sehr kleine nicht erregierte Penisse können einen sehr überraschen. Und sehr große Stücke gehen gerade hoch und werden kaum, also nicht erregiert und erregiert ist nicht, also da, anhand von dem soll man keinen Rückschluss ziehen.
Ja, ja. Aber der Rückschluss ist, dass alles möglich ist, denke ich mal. Ja. Und ich kann den Durchschnitt auch nicht sagen. Du hast 15 gesagt, oder? Und du hast gesagt, optimistisch, jetzt sage ich 12.
Du bist sehr gut dran, ja.
Super, die Pizza habe ich gewonnen.
Also sagen wir so, Schnitt. Mitteleuropa zwischen 11 und 13, also 12 bist du sehr gut. Also sogar 11 ist Schnitt. Schnitt, sprich, zum Schnitt kommen seine 15, aber auch unsere 10. Und da sind wir im Schnitt heute da, 12. Oliver hat sich geoutet auf 15, das heißt, es bleibt nichts anderes, um eine Kastzähne zu lernen.
Ja, ich glaube
auch. Aber wirklich auch wichtig zu sagen, weil viele Eltern oder Mütter kommen auch zu mir mit Kindern, die in Pubertät sagen, Doktor, glauben Sie nicht, dass es zu klein ist. Und dann musst du auch sehr sensibel angehen.
Ja.
A, es ist nichts zu klein. B, sie würde nicht fragen, wenn sie einen Vergleich nicht hätte, aber sie weiß nicht, Kind ist noch nicht ausgewachsen. A, B, es ist nicht erregiert. Also das Ganze zu erklären ist oft irrsinnig mühsam. Deswegen muss man ist gezwungen auch als Urologe, die Normalität reinzubringen und wirklich objektive Werte reinzugeben. Also, hey, vergiss Internet, vergiss Freunde, vergiss Pornosites oder was auch immer. Es ist, was derzeit Mainstream ist, und probier ein bisschen objektiv. 7 Minuten, völlig okay. Das ist weit entfernt von Ejakulatio praecox. Und 10 Zentimeter, du bist praktisch durchschnittlich. Alles plus ist reiner Gewinn. Ist okay. Auch darunter kann man darüber reden, weil es gibt dann auch Momente, wo du sagst, du bist deutlich unterdurchschnittlich, also Mikropenis will ich auch erwähnen. Das ist auch etwas, wo die Kassa Gott sei Dank mitspielt, wo dann tatsächlich vielleicht ein bisschen was zu machen wäre. Wogegen ich stark was habe, sind Penisverlängerungsmethoden, die manche anbieten, Privatleistung, indem durch relativ simple Maßnahmen wieder Optimierungsversuche gemacht werden, nämlich sind zwei. A, es wird Eigenfett meistens unter der Haut gespritzt, um ein bisschen an der Dicke zu bekommen. Ist zumindest nicht schädlich, ist kein Paraffin, weil wir haben auch Spezialisten, die Paraffin unter der Vorhaut und unter der Penisschaft spritzen. Ja, das ist schon sehr böse, da habe ich bösartigste Granulome gesehen. Also dagegen bin ich stark. Ich bin im Prinzip auch kein Freund davon, diese grenzwertige Optimierungsversuche zu machen, in dem Ligamentum, zwischen Penis und Knochen vorne gibt es ein Ligamentum, pubischen Ligamentum. Wenn du ihn durchtrennst, Penis ruckt raus vom Peniswurzel nach außen. Und optisch und auch messbar scheint es größer zu sein, weil es jetzt nicht mehr im Becken fixiert ist, sondern kommt mehr nach draußen. Ist aber nicht mehr so wie normal in der Erektion Penis nach oben gerichtet, weil Ligamentum hält es am Knochen und dadurch auch Stabilität gegeben ist. Penis fällt nicht nach unten. Was eine Penisfraktur viel schwieriger macht. Jetzt kommt Penis raus, ist aber nicht mehr fixiert und ist im erregierten Zustand eher nach unten gerichtet, weil ihn nichts mehr nach oben hält. Solche Penisse sind viel anfälliger für Erektion, für Fraktur, weil überhaupt keine Stabilität und die Schutzmechanismen, wenn man verfällt, Vaginalansatz, Penis ist nach oben gerichtet, dann hat man einen Stoß gegen Popo, aber nicht so schlimm. Wenn Penis aber nicht mehr nach oben gehalten wird, ist dann ein Stoß direkt mit der Spitze gegen den Partnerin, Oberschenkel oder was auch immer. Und da ist der signifikante Anstieg an Penisfrakturen, die dann in weiterer Folge wieder mühsam sein können, weil die Nerven beleidigt werden können und, und. Das heißt, solche Sachen würde ich eher abraten von solchen Versuchen. Natürlich gibt es Indikationen, wo Chirurgie notwendig ist, lässt sich über unsere Ambulanz abklären und machen. Aber dafür ist wichtig zu wissen, was Schnitt ist und an Durchschnitt sollte man nicht operieren. Ich verstehe, dass jedermann Wunsch hat nach mehr und kleineres Handy und größeres Auto, größeren Penis. Aber Jungs, das ist Natur und damit muss man kommen. Und zum Schluss sagt man, es ist nicht der Zauberstab, sondern der Zauberer, der das Spiel bestimmt. Und das geht auch mit 10 Zentimeter.
Bevor wir tatsächlich zum Schluss kommen, möchte ich noch einen Begriff aufklären, weil ich glaube, das ist sozusagen in der Bevölkerung, also ein breit diskutiertes, aber ein Thema mit wenig sozusagen Hintergrund. Was ist denn diese Penisfraktur oder der Penisbruch? Weil es gibt ja da im Grunde, bricht ja kein Knochen, sondern der Schwellkörper, nicht im Grund.
Wenn die Erektion in Ordnung ist, sprich, wir reden von einer normalen Erektion, sprich, Schwellkörper ist gefüllt, damit ist Penis hart, innerhalb der Tunika befindet sich viel Blut und Schwammkörper ist prall. Wenn man ein bisschen Pech hat und unglückliche Bewegung macht und jetzt rede ich einmal genderkonform, weibliches Körper gegen männlichen oder halt männliches gegen männlichen, das, also ich schließe nichts aus, aber Partner gegen Partner, also Gewebe, sprich Oberschenkel, Popo, was auch immer, gegen Penisspitze sich richtet, weil man das verfehlt hat, was man haben wollte, oder ausrutscht oder was auch immer. By the way, risikoreichste Stellung ist Mann unten, Frau oben, oder Mann unten, Mann oben, aber Penis, was unten liegt am Rücken, ist am gefährlichsten, also die gefährlichste Pose. Kommt es zu Kompression von oben gegen die Penisachse? Und man hört wirklich einen Schnalzer, weil die Tunika, die Schwellkörper drinnen hält, platzt buchstäblich. Und Schnalzer ist, als ob es ein Knochenbruch wäre, weil Penis erregiert ist hart oder sollte hart sein. Und da entleert sich Blut und diese Tunika gehört dann übernäht als Therapie. Dann, natürlich hängt sehr viel davon ab, wo es passiert ist, oben, unten, seitlich oder mehr Richtung Dorsal, vorne, wo die Nerven verlaufen, kann auch ernsthafte Folgen haben. Aber Penisfraktur ist etwas, was man A, hört, spürt, sieht danach ein Riesenhämatom und unverzüglich ins Spital soll. Das ist für uns Notfall. Sprich, es wird nicht gewartet bis in der Früh, sondern wird aufgelegt sofort, um eben Funktionalität zu erhalten. Ein MRT dazwischen kann behilflich sein, muss aber nicht zwingen, ist auch eine klinische Diagnose. Patienten hören es auch, das ist wirklich ein Schnalzer. Und jetzt komme ich zurück auf diese Penisverlängerungen, die mir nicht taugen, sprich opportunistische Angebote, die man findet im Internet oder wie auch immer. Das steigt die Anzahl der Frakturen signifikant, weil Stabilität weggegeben ist. Also natürlich ein Reflex. Jetzt wäre es gut, wenn wir wieder hätten. Ein Penis so hält nach oben, also normale Erektion, Penis ist nach oben. Man verfehlt das Ziel. Dann wird Penis zum Körper getragen. Weil Ligamentum zieht es automatisch, sobald man draußen ist, zack, macht diesen. Wenn man ein Ligamentum hier durchtrennt, Penis immer nach unten schaut, auch erregiert. Und jetzt stellt euch vor, von oben raus, falsch dran und macht nicht diesen, sondern bumm. Die Erektion ist dann unterbrochen, Geschlechtsverkehr ist unterbrochen, Spitalbesuch sofort. Ich habe Patienten, nicht aus St. Pölten, aus Wien, einen Rekorder, 4 Frakturen gehabt. Hat aber auch der Ligamentum durchtrennt gehabt, 4 Penisfrakturen in seinem Leben bis vor kurzem, also bis zum letzten Jahr.
Okay.
Also ja, alles gibt's.
Also auch das keine Empfehlung. Nee. Nichtsdestotrotz, wir haben...
Aber die Empfehlung ist, schnell ins Spital fahren, wenn sowas ist.
Ja, wir können das gut versorgen, richtig, nicht abwarten, sich nicht schämen, nicht. Das ist kein Drama, das passiert. Mhm. Wenn das passiert, Urologie St. Pölten, 24-7, wir versorgen die Wunde.
24-7 ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass wir uns wahrscheinlich nur 24 Stunden unterhalten könnten und wir würden nicht zu einem tatsächlichen Ende kommen, weil halt Urologie bereit ist, weil wahrscheinlich auch die männliche Sexualität oder insgesamt die Sexualität ein riesig breites Thema ist. Entsprechend hätte ich gesagt, wir schließen immer mit einem Thema. Was ist der heutige Appell des Urologen zum Thema erektile Dysfunktion? Mhm.
Also wenn ich das jetzt mit ein paar Sätzen zusammenstellen sollte. A, keine Option, das Problem selber zu lösen. Reden Sie darüber. Viel Erfolg werden Sie haben, sofern eine intakte Beziehung vorhanden ist, auch wenn Sie alleine mit Partnerin, mit dem Partner reden, weil irgendwie zusammenkommt man auf die Idee, reparieren wir das. Also das für sich zu behalten, probieren das Problem mit Alkohol oder sonstigen zu lösen, Präparaten aus Internet, no-go. Es ist durchaus möglich, alle diese Probleme mit relativ wenig Aufwand zu lösen. Geht über Urologen. Die Frage, die sich natürlich stellt an dieser Stelle, ob die urologische Ambulanz im Spital für sowas gedacht ist. Eigentlich nicht, weil die Zeit, die wir brauchen, um diese akute Sachen zu machen, nicht dasteht, das ist kein Akutzustand. Das ist etwas, was man eigentlich im niedergelassenen Bereich aufklärt. Aber je schneller man das durchbricht und sich meldet, umso besser wird's.
Ich sage vielen herzlichen Dank. Ich finde, der Appell ist großartig, um das Wort von Peter zu bemühen. Du bist ein großartiger Gesprächspartner. Wir haben...
Ich habe mit euch Spaß, das ist leicht.
Über die Zeit wieder überschritten und ich denke einmal, es wird auch der zweite Besuch nicht der letzte gewesen sein und vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, lieber Peter, für deine Fragen und ja.
Es ist super, dass du da warst, das war total fein, ich habe wieder viel gelernt, ich habe gelernt, dass Wollen und Können zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dass der Bagger und der Baggerfahrer mit der erektilen Dysfunktion gut beschreibbar sind, dass Viagra eigentlich für diesen Lungenhochdruck, für diese pulmonale Hypertension getestet worden war und eine gute Nebenwirkung für uns Männer herauskommen ist, ja, und dass wir einiges in der Hand haben im Sinne unserer Lebensstilveränderung oder Beibehaltung, in deinem Fall hätte ich gesagt, Oliver, oder Bewegung, nicht rauchen, kein Alkohol, das ist gut, deine Fettwerte aus der Arzt anschauen lassen.
Schau immer, Oliver hat einfach alles, gute Genetik, Glück bei Du siehst jetzt eine Angabe. Sport dazu. Beim Oliver können wir nichts sagen.
Ja. War ein super Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns treu, abonnieren Sie uns weiterhin fleißig. Es ist super schön, dass wir so schöne Zahlen haben. Herzlichen Dank dafür.
Danke allen und ich freue mich, wenn es wirklich Nummer 3 wird. Dann irgendwas. Ja. Immer spaßig mit euch. So, vielen, vielen Dank für die Chance. Danke.
Dankeschön.